Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Es sind nur noch wenige Stunden, bis das Ultimatum von US-Präsident Trump an Iran abläuft. Und bislang gibt es keine Anzeichen für eine Annäherung. Trump hat seine Drohungen noch einmal verschärft, sollte Teheran die Straße von Hormus nicht öffnen. Eine ganze Zivilisation werde heute Nacht untergehen, schrieb er auf seiner Social-Media-Plattform. Zuvor hatte er die Zerstörung aller Brücken und Kraftwerke in Iran angedroht. Teheran meldete bereits heute Angriffe auf Brücken und Autobahnen.
Die USA und Israel überziehen Iran weiterhin mit Luftangriffen. In der vergangenen Nacht und am Vormittag melden iranische Staatsmedien Einschläge und Tote in mehreren Städten. Am Nachmittag berichten sie dann von Angriffen auf die Infrastruktur. Diese Bilder sollen die Versorgung von Verletzten bei einer Eisenbahnbrücke in Karaj westlich von Teheran zeigen. Israels Premier Netanyahu bestätigt Angriffe auf Schienen und Brücken. Diese werden genutzt, um Waffen und Kämpfer zu transportieren, die uns, die Vereinigten Staaten und die Länder der Region angreifen. Dieselben Kämpfer, die auch das iranische Volk unterdrücken. Das Regime in Teheran ruft die Menschen dazu auf, rund um Kraftwerke zusammenzukommen, um diese zu schützen. Versammelt euch, um der Welt zu sagen, Angriffe auf öffentliche Infrastruktur sind Kriegsverbrechen. US-Präsident Trump gibt Iran bis heute Nacht Zeit, die Straße von Hormuz freizugeben. Sollte sich Teheran darauf nicht einlassen, habe man den Plan, jede Brücke und jedes Kraftwerk in Iran dem Erdboden gleichzumachen, so Trump gestern auf einer Pressekonferenz. Am Nachmittag legte er in sozialen Medien nach, eine ganze Zivilisation werde heute Nacht unwiederbringlich ausgelöscht, wenn nicht etwas Revolutionäres geschehe. Beobachter sehen im Handeln des US-Präsidenten Ratlosigkeit.
Trump wird zunehmend verzweifelt, er wird immer nervöser, er setzt Ultimaten, die er dann wieder verschiebt. Und das zeigt, dass die Amerikaner im Moment händeringend nach irgendwelchen Möglichkeiten suchen, den Iran zum Einlenken zu zwingen.
Unterdessen feuert Iran weiter mit Raketen, auch auf Israel. Vereinzelt durchdringen sie die Abwehrsysteme, wie hier in Ramat HaSharon. Autos und Gebäude werden beschädigt, Verletzte gibt es nicht.
Gudrun Engel in Washington. Die Wortwahl von US-Präsident Trump wird immer extremer. Wie ist das einzuordnen?
Es zeigt, dass das für ihn offenbar das Mittel der Wahl ist, noch mehr Druck auszuüben. Gleichzeitig bleibt er inhaltlich vage, indem er sagt, eine ganze Zivilisation wird sterben, unwiederbringlich. Aber eigentlich wolle er das gar nicht, hält er sich wieder eine Hintertür offen. Das zeigt seinen üblichen Zickzackkurs, indem er verschiedene Optionen auf den Tisch legt und sich nicht festlegt. Das hat er auch gestern noch mal bestätigt, dass er selber noch nicht wisse, wie er entscheide. Der Ball liege beim Iran, der jetzt eben mit diesem Ultimatum arbeiten müsse. Es ist also das übliche Trump'sche, alles kann, nichts muss.
Trump hat Ultimaten zuletzt ja auch immer wieder verschoben. Bleibt er denn diesmal dabei?
Donald Trump ist tatsächlich berühmt-berüchtigt dafür, dass er Ultimaten immer wieder verstreichen lässt oder verschiebt. Aber diesmal hat er dem Sender Fox ein Interview gegeben und gesagt, er wolle diesmal daran festhalten. Er warte jetzt auf eine Reaktion aus dem Iran. Da hören wir von J.D. Vance, seinem Vizepräsidenten, und dem Verhandler Steve Witkoff, es gebe Kontakte in den Iran. Allerdings laufe das alles sehr, sehr langsam, vor allem, weil es schwer ist herauszufinden, mit wem im Iran man sich da jetzt koordinieren müsse. Das heißt, es ist ein Wettlauf gegen die Uhr, um eine Einigung zu finden, bleiben jetzt noch 6 Stunden.
Dankeschön, Gudrun Engel. Und damit zu Katharina Willinger, die für uns von Istanbul aus die Lage in Iran beobachtet. Wie stellen sich denn das iranische Regime und auch die Bevölkerung auf den Ablauf des Ultimatums ein?
Ja, die Sorgen und die Ängste bei vielen Menschen im Iran, die sind jetzt am Vorabend groß. Wir hören von Familien mit kleinen Kindern, vor allen Dingen, die jetzt am Abend noch mal überlegen, aus Teheran, der Hauptstadt, rauszufahren, weil sie denken, dass sie da auf dem Land in größerer Sicherheit sind. Wir hören aber auch von vielen, die bleiben, die sich jetzt noch mal eindecken mit Brot beispielsweise, die ihre Elektroartikel noch mal aufladen. Und man muss sich, glaube ich, immer wieder vor Augen führen, in welcher Situation sich die iranische Zivilbevölkerung befindet. Auf der einen Seite, dass das Regime, dem die eigene Bevölkerung ja egal ist, das sich jetzt ausgerechnet jetzt aufs Völkerrecht beruft, das im Januar ja noch zu Tausenden Protestierende erschossen hat, das auch jetzt im Krieg immer noch Kritiker hinrichtet und das sich bei den Verhandlungen, bei Gesprächen jetzt völlig unnachgiebig zeigt, dass auch die Straße von Hormuz, die man ja öffnen könnte und damit auch die Drohung von Trump von den Schultern der Bevölkerung nehmen könnte, das ist ja momentan überhaupt nicht abzusehen. Und auf der anderen Seite eben Donald Trump, der im Januar, also vor wenigen Wochen, noch Menschen, die gegen das Regime protestiert haben, Help is on the way, also Unterstützung versprochen hat und der jetzt davon spricht, eine ganze Zivilisation auszulöschen.
Vielen Dank, Katharina Willinger. Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Ungarn liegt Ministerpräsident Orbán in Umfragen deutlich zurück. Heute hat er mit US-Vizepräsident Vance einen prominenten Unterstützer empfangen. Obwohl es nicht üblich ist, sich in den Wahlkampf anderer Staaten einzuschalten, positionierte sich Vance klar an der Seite Orbáns und übte scharfe Kritik an der EU. Orbán sprach von einem goldenen Zeitalter für die Beziehung beider Länder.
Es war ein demonstrativer Schulterschluss heute in Budapest zwischen J.D. Vance und Viktor Orbán. Den ganzen Tag hatte sich der amerikanische Vizepräsident Zeit genommen, um Orbán im Wahlkampf-Endspurt zu unterstützen. Ungarns Ministerpräsident steht unter Druck, könnte nach 16 Jahren seine Macht an ihn verlieren. Aktuelle Umfragen sehen Herausforderer Peter Modyar bis zu 16 Prozentpunkte vorn. Ein Rückstand, den die prominente Wahlkampfhilfe aus den USA wettmachen soll. Vor 5000 Orbán-Anhängern leistet der US-Vizepräsident am frühen Abend unverhohlen Schützenhilfe. Sie kämpfen für ihre Freiheit, sie kämpfen für ihre Souveränität und ich bin hier, weil Präsident Trump und ich ihnen Erfolg wünschen und wir kämpfen an ihrer Seite. Es ist bereits die dritte Wahlkampfunterstützung aus den USA für Orbán. Im Februar war US-Außenminister Rubio zu Besuch. Im März nahm US-Präsident Trump per Videoschalte an einer Konferenz der rechtskonservativen CPAC in Budapest teil. Hilfe, die Orbán dankbar annimmt. In seiner Rede greift er dann die Europäische Union frontal an. Wir müssen die westliche Zivilisation retten. Und dafür müssen wir die Progressiven in Brüssel bekämpfen, den russisch-ukrainischen Krieg beenden und die Energiekrise lösen. Wahlkampfhilfe aus den USA in Ungarn. Bei einigen Menschen in Budapest kommt das durchaus positiv an. Wir hatten in der Biden-Ära lange Zeit ein schlechtes Verhältnis mit den USA. Jetzt ist es besser. Das beeinflusst meine Wahlentscheidung nicht. Ich habe mich schon festgelegt. Noch 5 Tage sind es bis zur Wahl. Dann wird sich zeigen, ob der Besuch von Vance Orbán wirklich etwas gebracht hat.
Jedes Jahr am 7. April macht die Weltgesundheitsorganisation mit einem Aktionstag auf drängende Gesundheitsthemen aufmerksam. Heute betont die WHO, wie wichtig Investitionen in wissenschaftsbasierte Projekte sind. Ein positives Beispiel dafür sind 3D-Drucker, die Tabletten passgenau für Patienten herstellen. Denn häufig sind sie zu groß, etwa für Kinder und ältere Patienten. In einer Klinik in Thüringen kommt so ein Drucker zum Einsatz.
Sudoku lenkt Sabine Schenke ab. Vor wenigen Wochen bekam die 71-Jährige aus Bad Langensalza in Thüringen eine neue Hüfte. Ohne Schmerztabletten geht es schon jahrelang nicht mehr.
Manchmal ekelt es mich schon, weil dann bleiben sie dann auch manchmal im Hals stecken oder man kriegt sie einfach nicht so runter.
Die Klinikapotheke hat die Lösung für das Problem schon gefunden. Der 3D-Medikamentendrucker druckt, was und wie es die Pharmazeuten vorgeben. Nicht nur die Dosis, auch die Form und Konsistenz der Tabletten kann bestimmt werden. Sogar gummibärchenartig weiche Medikamente sind möglich. All das ein Novum, das vieler Genehmigungen bedurfte.
Wie wir Arzneimittel herstellen dürfen, das ist im europäischen Arzneibuch abgedeckt. Und diese neuen Technologien sind da noch nicht abgebildet. Das heißt, man muss erst Überzeugungsarbeit bei den Aufsichtsbehörden leisten. Insgesamt hat dieser Weg 2 Jahre gedauert.
Ein Vergleich mit der herkömmlichen Schmerztablette zeigt, die gedruckte ist nicht nur weicher, sondern auch deutlich kleiner. Bisher mussten die Tabletten für Kinder und Senioren oft geteilt oder gemörsert werden. Dabei wird im Zweifel auch noch die Dosierung ungenau.
Wir sprechen darüber, dass Patienten bis zu 20 Tabletten am Tag hier nehmen müssen, ab einem gewissen Alter. Das heißt, jede Möglichkeit, das so ein bisschen einnahmefreundlicher für die zu machen, ist ein Mehrgewinn für die Patienten und gibt denen auch ein bisschen Lebensqualität zurück.
Ziel des Apotheken- und Ärzteteams ist es, auch die Tablettenzahl durch den Drucker senken zu können, indem künftig etwa mehrere Wirkstoffe übereinander gedruckt werden.
Vor gut einem Jahr hatten sich drei Männer in der Ludwigsburger Innenstadt ein illegales Autorennen geliefert. Dabei kamen zwei unbeteiligte Frauen im Alter von 22 und 23 Jahren ums Leben. Jetzt hat das Landgericht Stuttgart den Hauptangeklagten wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.
Der Andrang draußen groß. Das Urteil drinnen, lebenslang für den Hauptangeklagten, unter anderem wegen Mordes. Der 32-Jährige habe den Unfall verursacht und damit den Tod von Unbeteiligten durch das Autorennen billigend in Kauf genommen, sagt das Stuttgarter Landgericht. Sein Bruder, der das andere Auto fuhr, muss ebenfalls ins Gefängnis für 13 Jahre, unter anderem wegen versuchten Mordes.
Aus Sicht des Gerichts stand fest, die Angeklagten wussten, dass ihr Verhalten Gefährliches zum Tod führen kann. Und ein Stück weit ging es ihnen ausschließlich darum, dieses Rennen zu führen, dieses Rennen zu gewinnen.
Kurz nach dem Urteil Tumulte im Gerichtssaal. Die Polizei muss Angehörige von Opfern und Angeklagten trennen. Der Tod von zwei jungen Frauen vor gut einem Jahr hat viele bewegt. Die Angehörigen begrüßen das Urteil.
Was hier geschehen ist, das war keine Unachtsamkeit. Das war ein Akt hemmungsloser Rücksichtslosigkeit mit tödlichen Folgen.
Es ist nicht das erste Mal, dass Raser wegen Mordes ins Gefängnis müssen. Die Urteile werden häufig kontrovers diskutiert. Denn in solchen Fällen müssen die Gerichte den Angeklagten bei Mord den Vorsatz nachweisen. Viel Interpretationsspielraum.
Ein tödlicher Raserfall wird immer dann zum Mord, wenn dem Angeklagten egal ist, dass ein Unfall passiert, er den Tod der Opfer billigend in Kauf nimmt und noch spezielle Mordmerkmale hinzukommen.
Etwa heute laut Gericht die sogenannten niedrigen Beweggründe. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung hat bereits angekündigt, dass sie in Revision gehen will.
Dieses Foto hat die NASA heute veröffentlicht. Ein Bild der Erde hinter dem großen Mond im Vordergrund mit seinen typischen Kratern. Aus dieser Perspektive war das noch nie zu sehen. Entstanden ist das Foto auf der Artemis-2-Mission. Gestern Abend hatten die drei Astronauten und eine Astronautin einen neuen Rekord aufgestellt. Während ihres Fluges um den Mond waren sie fast 407.000 Kilometer von der Erde entfernt. So weit wie kein Mensch je zuvor.
Die vier Astronauten der Artemis-2-Mission sind auf dem Rückweg zur Erde. Mit vielen Erinnerungen im Gepäck, die ihnen keiner mehr nehmen kann. Mehrere Stunden sind sie am Mond vorbeigeflogen und schickten Grüße zur Erde.
We love you from the moon.
Bei ihrer Mondumrundung hatten die Astronauten einen neuen Rekord aufgestellt. Sie waren mehr als 406.000 Kilometer von der Erde entfernt, so weit wie nie ein Mensch zuvor. Dabei beobachteten die Astronauten neue Details der Mondoberfläche, registrierten Farben und Strukturen. Ich kann nicht genug betonen, wie viel wir gelernt haben und wie sehr ihr unser gesamtes Team, die Mondforschungsgemeinschaft und die ganze Welt mit dem inspiriert habt, was ihr uns heute präsentiert habt. Ihr habt uns den Mond näher gebracht. Wir können euch gar nicht genug dafür danken. Während die Orion-Kapsel an der erdabgewandten Seite des Mondes vorbeiflog, bestand für mehr als 40 Minuten kein Funkkontakt. Der erste Blick auf die Erde nach der Unterbrechung, ein Höhepunkt der Mission, wie die Crew begeistert erzählt. Das macht einem wieder bewusst, was für einen besonderen Ort wir haben und wie wichtig es für unser Land ist, bei der Erforschung des Weltraums eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Ende der Woche soll die Crew der Artemis II wieder zurück sein und im Pazifik landen.
10 Jahre lang war Christian Schwarz-Schilling Postminister im Kabinett von Helmut Kohl. Nun ist der CDU-Politiker im Alter von 95 Jahren gestorben. Schwarz-Schilling leitete die Privatisierung der Post ein und in seiner Amtszeit wurde das Kabelfernsehen eingeführt. Später engagierte sich Schwarz-Schilling vor allem dafür, nach dem Bürgerkrieg in Jugoslawien die Spannungen in Bosnien und Herzegowina beizulegen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 8. April.
Auch morgen sorgt das Hoch über Mitteleuropa bei uns verbreitet für viel Sonnenschein. Die Nacht verläuft meist klar, vereinzelt kann sich Nebel bilden. Am Tag ist es weitgehend sonnig, nur im Osten sind ein paar Quellwolken unterwegs, im Laufe des Tages auch im Nordwesten ein paar Schleierwolken. In der Nacht gibt es große Temperaturunterschiede. Auf einigen Bergen 9 bis 6 Grad, in der Lausitz minus 5 Grad. Am Tag an der Ostsee 10 Grad, sonst bis maximal 24 Grad. Die Aussichten. Am Donnerstag weiter viel Sonne, aber auch einige Schleierwolken. Später ist es im Nordwesten wolkiger. Am Abend sind erste Schauer möglich. Am Freitag Sonne, zeitweise dichte Wolken, dazu hier und da Schauer. Am Samstag Sonne und meist nur lockere Wolken.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr schaut Ingo Zamperoni nach Washington und in die Golfregion. Wenige Stunden vor Ablauf des Iran-Ultimatums durch US-Präsident Trump. Und wir zeigen, wie KI die Medizin revolutioniert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Dienstagabend.